Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 2 mit Reflexe. Lange Zeit war er der große Unbekannte unter den international erfolgreichen Schweizer Fotografen. Hannes Schmid, Jahrgang 1946, hat sich vor vielen Jahren das Fotografieren selbst beigebracht. Er hat fotografische Ikonen wie den Marlboro Man geschaffen und ist dabei selbst anonym geblieben. Erst jetzt, wo seine Bilder aus der Werbung in die Kunst wandern, wo seine Fotos in Galerien und Museen gezeigt werden, wird sein Name auch für ein breiteres Publikum zum Begriff. Franziska Bethke hat Hannes Schmid zum Gespräch getroffen.
Anlass für das Reflexegespräch ist ein dickes, schwarzes, in Latex gehülltes Fotobuch, das kürzlich von Hannes Schmid erschienen ist. Hannes Schmid, Rockstars, heißt es. Die Fotos, die es zeigt, stammen aus den späten 70er und frühen 80er Jahren. Hannes Schmid war damals, nach langen Aufenthalten in Afrika und Südostasien, wo er Menschen, Affen und Ureinwohner fotografiert hatte, erstmals wieder nach Europa zurückgekehrt.
Es war eine eigenartige Geschichte. Ich habe die letzte Zeit in Asien, hatte ich auf den Malediven verbracht und habe da einem Freund ausgeholfen, der hat eine Tauchschule und der ist sehr krank geworden. Ich hatte eine Ausbildung als Tauchlehrer und bin eingesprungen und habe diese Tauchschule noch für einen Monat auf den Malediven übernommen. Und da kam ein Gästepaar aus Zürich und er so lange Haare und sie blond gefärbt und die haben von einer Welt erzählt, von dieser Musikwelt. Er war A&R, also Artist und Record Betreuer von Phonogramm damals, von der Schweiz und hat also sich direkt mit den Künstlern auseinandergesetzt und sie betreut. Und der hat mir dann von dieser Zeit erzählt, wie er da mit diesen Band unterwegs war und so und ich hatte keine Ahnung. Wie ich dann zurück war in der Schweiz, hat er mich eingeladen zu einem Konzert ins Hallenstadion und diese Band hieß Status Quo, ich hatte keine Ahnung. Und wie ich dann in diesem Konzert drin stand und alle ihre Köpfe wirklich geschüttelt haben, im Englischen sagt man Headbangers, dann habe ich gesagt, die schauen aus wie meine Danis und Lanis in Irian Jaya, also wie meine Tribes-Leute, die Kannibalen und Steinzeitmenschen. Und das hat mich irgendwo fasziniert. Wir sind dann zum Nachtessen eingeladen worden und die Band kam etwas verspätet und die hat dann gefragt, ja, was ist das für einer da? Und dann sagt mein Freund, ja, das ist ein Fotograf. Sagt die, raus, raus, wollen keine Fotografen am Essen, keine Journalisten. Sagt, nein, 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 das ist ein Verrückter, der hat mit Steinzeitmenschen, Kannibalen gelebt, der hat Ratten und Mäuse gegessen und so. Da musste ich meine Geschichte erzählen. Und nach dem Essen kam dann der Manager zu mir und sagt, hast du wirklich diese Menschen fotografiert in Irian Jaya? Da sage ich, ja, ja, ja. Sagt er, da musst du meine Band fotografieren. Und das war der Anfang von einem Tag auf den anderen, von wirklich von Südostasien, von Orangutans, Danis, Lanis, in die Welt der Rock'n'Roll-Geschichte.
Würden Sie sagen, dass das hilfreich war, dass Sie vorher sogenannte Kannibalen, also Ureinwohner und vor allem auch ganz viele Menschenaffen, Orang-Utans, fotografiert haben? Hat Ihnen das irgendwie geholfen bei der Begegnung mit diesen Rockstars?
Also sicher nicht direkt, aber der Unterschied war, dass ich war eine interessante Person für sie. Sie konnte mit mir über etwas reden, etwas erleben, was sie selber eigentlich gar nicht in der Lage waren, nachzuvollziehen. Und das hat diese Türen geöffnet. Meistens haben die Band mich ja auch nicht als Fotograf wahrgenommen. Ich war einer von ihnen. Ich habe auf Zeit zu dieser Familie gehört. Und das hat mir dann meine Freiheit gegeben, mich in diese Szene so zu bewegen, wie ich wollte. Ich hatte auch keinen Zeitdruck. Ich konnte ohne weiteres 5 Tage mit einer Band unterwegs sein und kein Foto machen, weil ich musste ja eigentlich nichts abliefern. Irgendwann wollten sie dann ein Bild sehen, aber der Zeitpunkt konnte ich bestimmen.
Aber die Objekte, die Sie fotografiert haben, also einerseits die Rockstars, andererseits eben die Orang-Utans, da würden Sie jetzt nicht irgendwie sagen, das eine hat Ihnen geholfen, das andere anders oder besser zu fokussieren?
Nein, ich war ja in Südafrika, ich war vorher schon immer begeistert von der Fotografie, habe sehr viel fotografiert, hatte mein eigenes kleines Schwarz-Weiß-Labor in der Badewanne, wie so viele zu dieser Zeit. Und ich ging ja dann auch in eine Kunstschule in Kapstadt für eine Weile, musste dann sehr schnell feststellen, dass mir das eigentlich überhaupt nichts bringt. Technisch mit meinem Beruf war ich auf der Höhe. Ich wusste, wie eine Kamera funktioniert. Ich wusste, welche Objektive einsetzen musste. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das selber entdecken musste. Ich musste meinen Weg gehen. Und diese 4 Jahre Afrika und 4 Jahre Südostasien, das war meine Lehrzeit. Das war 8 Jahre Lehrzeit. Ich konnte mich da bewegen, ganz sensibel. Ich konnte mich an die Objekte ranmachen. Ich musste auch teilweise sehr sparsam sein mit meinen Bildern. Ich war 13 Monate unterwegs in Irian Jaya alleine. Ich hatte 60
Rollen. Also auf Sumatra ist das,
ja,
oder?
Also auf, nein, das ist Irian Jaya, ist das Neuguinea von Australien oder die indonesische Seite heißt Irian Jaya. Und ich musste mit meinen 60 Rollen sehr sparsam umgehen. Das heißt, ich wusste auch, dass ich diese Bilder gar nicht anschauen konnte. Ich konnte jetzt also nicht am Abend zurück ins Labor und schauen, was habe ich gemacht. Und ich glaube, das gab mir dann eine Sicherheit, das gab mir eine Vision, wie ich meine Bilder sehe, einmal beobachtend, aber dann doch den Moment abzuwarten, bis sie so inszeniert sind oder inszeniert wurden, wie ich sie wollte. Und das hat mir natürlich geholfen im Rock'n'Roll, weil das war kein großer Unterschied. Man musste da auch warten, musste geduldig sein und musste wissen, wann muss man sich zurücknehmen, wann darf ich vorne stehen, und wann kann ich mich vordrängen. Und das hat mir schon geholfen. Diese 8 Jahre Lehre, die war sehr wichtig für meinen Weg.
Status Quo sind das mit Rockin' All Over the World. Bombastischer Gitarrensound, Rockerposen, dampfende Männlichkeit. Wenn Hannes Schmid die Band fotografiert, ist davon nicht viel übrig. Die lasziven Posen schrumpfen im Blümchen-Tapetendekor zur Harmlosigkeit. Diese Fotografien sind das Gegengift zum Promi-Glitter und der Vulgarität der Paparazzi. In fetten Lettern prangt dieser Satz auf Seite 3 von Hannes Schmids neuem Buch. Der Satz stammt von der New Yorker Kunsthistorikerin und Ausstellungsmacherin Gail Buckland, die Schmids Fotografien auch in einer Ausstellung im Brooklyn Museum in New York aufgenommen hat. Ihr Satz beschreibt ziemlich genau, was Schmids Rockstar-Fotos sind, nämlich genau das Gegenteil von glamourös, sehr zum Schrecken der Betrachter.
Weil ich ja eigentlich von den Bands engagiert war, wurde ich natürlich auch immer in den Vordergrund gestellt, wenn jemand Bilder wollte. Und das war dann immer sehr witzig. Die Leute waren sehr, sehr begeistert, ja, dass der hauseigene Fotograf jetzt die Bilder öffnet. Und wie man dann meine Bilder gesehen hat, haben die meisten gesagt, ja, wo sind jetzt die Stars? Also wo ist jetzt dieser Glamour? Und da habe ich immer gesagt, ja, so ist es. Es ist so, wie es ist. Und ich sehe hier keinen Glamour. Und ich glaube, das ist diese Art und Weise, dieser Glamour, dieser Glitz, der wurde inszeniert. Und das hat erst richtig in den 80er Jahren begonnen durch die Bewegung von Pop, von Punk, von New Wave, von New Romantics, dass man begonnen hat, eben Musiker zu stylen, von Anfang an in eine Richtung zu drücken. Und in den 70er Jahren war das gar noch nicht so populär. Und ich glaube, das ist diese, was in diesen Bildern eben fehlt, dieser inszenierte Glitz und dieser inszenierte Glamour.
Wenn man jetzt weiterblättert in diesem großen Fotobuch, dann kommt als erstes eine Aufnahme, da sieht man eben erstmal gar keinen Rockstar, sondern man sieht vor allem ein paar männliche Jugendliche. Ich vermute, das ist am Flughafen in Kloten und die drängen sich da um ein Auto und versuchen ins Fenster von diesem Auto zu schauen, versuchen auch selber zu fotografieren und der Star sitzt vermutlich in dem Fond von diesem Wagen.
Ja, es war ja so, weil, also in diesem Wagen sitzt Freddie Mercury von den Queen und es war für mich ja immer faszinierend. Ich war ja eben nicht an der Musik interessiert. Ich war an dem Gesellschaftlichen interessiert, was sich zu dieser Zeit abgespielt hat. Es war ja bezeichnet, wir hatten kein Internet, wir hatten kein MTV. Es gab Musikzeitschriften und das Radio natürlich und teilweise sehr spontan irgendwo das Fernsehen, die halt diese Welt zeigte. Aber wenn man diese Welt erleben wollte, dann musste man an ein Konzert gehen. Es war ein ganz anderes Erlebnis wie heute. Man kam das erste Mal dahin, es war irgendwo eine Energie da. Und das hat mich fasziniert, diese Leute. Eben der Star, ja, der war da, aber eigentlich das Wichtige war auch das Publikum, weil sie selber dann auch zu Stars wurden irgendwo.
Dann das nächste Bild, das ist wieder Freddie Mercury von Queen und wieder sieht man ihn eigentlich nicht. Man sieht vor allem einen großen Blumenstrauß, den er trägt. Er selbst schaut eigentlich weg in die andere Richtung Und dann auch ein weiteres Foto ganz aus dem Anfang vom Buch. Da sieht man Phil Collins von den Genesis. Und auch ihn sieht man eigentlich nicht, sondern man sieht, man schaut direkt in den Trichter von einer Trompete, in die er hineinbläst. Da bekommt man ja den Eindruck, dass sie eigentlich die Stars am liebsten mögen, wenn man sie gar nicht sieht.
Nein, nicht unbedingt. Aber es ist ja lustig, dass man genauso Phil Collins wie Freddie Mercury trotzdem erkennt. Also man schaut das Bild an und man weiß, wer das ist. Also es gab ja auch irgendwo einen Kult um diese Leute, der auch damals begonnen hat. Und diese Momente abzuwarten, es hat sich ja immer wieder dasselbe abgespielt. Wenn ich 2-3 Wochen auf Tour war mit einer Band, dann hat jeder Tag fast genau gleich ausgeschaut. Wir sind morgen aufgestanden, haben gefrühstückt, dann ist man mit dem Bus irgendwo in die Halle gefahren oder weitergefahren. Und ich konnte dann immer warten, bis eben genau das passiert. Bei Phil Collins, der hat immer in der Garderobe geübt mit seiner Trompete. Er hat sich warm gespielt, sei es das mit Gitarre, teilweise sogar mit einem Schlagzeug. Und das waren dann so faszinierende Momente, wo ich gesagt habe, das schaut ganz toll aus, ich muss ihn gar nicht sehen, ich weiß, wer das ist.
Sie haben ja vorhin gesagt, dass die Musik Sie eigentlich gar nicht so interessiert hat, also die Musik, die diese Menschen gemacht haben. Was hat Sie denn speziell an diesen Leuten und an der Atmosphäre, die Sie umgab, interessiert?
Also es ging mit der Musik auch so, ich hatte keine Vorkenntnisse. Ich kam wirklich aus dem tiefsten Dschungel. Und gut, ich wusste, wer die Beatles waren und die Rolling Stones, dann hat sie aber gehabt. Und für mich war eben dieses Gesellschaftliche, dieses Leben da drin. Und das Schöne, dass ich von ihnen akzeptiert wurde als einer von ihnen auf Zeit und mich bewegen konnte, so wie ich wollte. Und ich glaube, weil ich diese Vorbelastung nicht hatte, weil ich kein Fan war dieser Bands, kein Fan dieser Musik war, hatte ich irgendwo eine ganz neutrale Vision, meine Vision, die ich dann umsetzen konnte. Und das Spannende war schon, man muss sich vorstellen, die meisten Musiker kamen ja aus England, auch aus dieser Zeit. Die kamen aus der Unterschicht in England. Für die war es ein sozialer Aufstieg. Eigentlich, ja, am Anfang kam was zu essen, lebten bei den Eltern, missliche Umstände. Dann wurden sie bekannt, sie bekamen einen Schallplattenvertrag, stiegen dann auf die Bühne, haben ihren Arm hochgehalten und 10.000 Arme gingen hoch. Und das war diese Faszination. Auf der Bühne waren sie zu Ikonen geworden und zu Stars. Und kaum waren sie hinter der Bühne, haben sie wieder Baked Beans und Toast. Also man hat dann aus einer Heinz-Dose die kalten Baked Beans aufgemacht und sie auf einen warmen Toast gestrichen und gegessen. Das war die Realität.
Aber würden Sie denn sagen, wenn die Musik für Sie gar nicht so die entscheidende Rolle gespielt hat, diese Leute hätten auch Jazz machen können, oder? Klassik oder?
Ich glaube, dass die Jazzszene war anders. Da war nicht die Jugend mobilisiert. Das Spannende war ja eben diese Auseinandersetzung der Gesellschaft, oder? Es war ja auch diese Gesellschaft, die langsam aufgestanden ist gegen diese Fesseln, gegen diese konservative Art ihrer Eltern oder im Geschäft oder im Beruf. Das war ein Leben. Man hat sich nicht angezogen, nur weil man jetzt ein Quo-Fan war, sondern man hat sich genau abgegrenzt. Also was ist Hard Rock? Wer ist ein Motorhead-Fan? Wer ist ein Kiss-Fan? Und das spielt sich auch in meinen Bildern wieder, zeigt sich das wieder, ja, wie da ganz verschiedene Niveaus waren von dieser Fangemeinschaft. Es war ein gesellschaftliches Happening. Und da war die Musik jetzt an sich selber gar nicht so wichtig, ob man das jetzt Nina Hagen genannt hat, eine Verrückte aus der DDR, die gekommen ist mit einer wahnsinnigen Stimme und gedacht hat, sie ist ein Vampir und jeden Tag täglich zweimal gestorben ist. Oder ob man jetzt einer war, wie die Leute von Motorhead, wie Lemmy, der rüberkam als ein brutaler, trinkender Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und im Tiefen drin war das ein sehr intelligenter Mensch. Da war gar nichts von dem da. Und das war diese Faszination.
War es denn Ihre Absicht, auch hinter die Kulissen zu schauen, eben von dem, was Sie jetzt beschreiben?
Es war nicht meine Absicht, ich war da. Und das ist das, was ich fotografiert hatte. Also ich wollte jetzt nicht absichtlich hinter diese Kulisse, sondern ich war ein Teil dieser Familie. Und das ist, wie wenn Sie zu Hause sind, ja, da bekommen Sie Sachen mit, die halt ein Außensteher nicht mitbekommt. Und ich habe eben genau aus dem Grund, habe ich dann das Inszenierte, diesen Glamour, den habe ich nicht fotografiert, der hat mich nicht interessiert. Für mich war das Spannende eigentlich, diese Normalität des täglichen Lebens zu zeigen.
Und daher resultiert dann auch diese Nähe, die man in anderen Bildern erkennt, wo Sie die Stars eben ganz unverstellt, so im geselligen Beisammensein, von einer unglaublichen Nähe aus festhalten konnten.
Ja, eben, also wenn Sie ja in einer Familie fotografieren, dann können Sie das ja. Sind Sie ein Fremder, einer von draußen, dann passiert das nicht. Also sie müssen zuerst aufgenommen sein. Das war auch meine Arbeit. Ich musste immer zuerst versuchen, dass ich ein Teil dieser Familien wurde. Es ging mir zwar ein toller Ruf voraus. Jeder hat gesagt, ja, der Hannes ist ein super Typ, das ist kein Paparazzi, dem kannst du vertrauen und so. Aber bei jeder Band musste ich mich dann doch wieder, ja, man musste genau sehr sensibel sein. Wann fotografiere ich? Wann nehme ich mich zurück? Wann gehe ich aus der Garderobe raus? Wann gehe ich bis auf die Bühne oder vor die Bühne? Das war eine sehr sensible Aktion eigentlich. Aber das hat dann zu dem geführt, dass die haben mich gar nicht mehr gesehen oder gespürt.
Sie wurden quasi unsichtbar, ja, als Fotograf.
Ich habe auch immer gesagt, vielleicht ein großer Unterschied von mir zu vielen Fotografen ist, dass ich mich immer in den Hintergrund gestellt habe. Für mich als Person, ich war nicht wichtig. Für mich war das Bild wichtig, das ich machen wollte, aber auch nicht das fertige Foto. Das hat mich eigentlich auch nicht mehr interessiert, weil der Moment, wenn ich auf diesen Auslöser draufdrückte, das war das Erlebnis und diesen Challenge dahin zu kommen. Das Bild, das musste ich nicht mehr sehen.
Trotzdem waren Sie ja zum Teil auch für, also Sie hatten Auftraggeber, Sie waren nicht als Freelance-Reportagefotograf unterwegs, waren nicht in dieser Rolle Teil dieser Rockfamilie, sondern Sie hatten zum Teil Auftraggeber, Sie haben für Rock, Heftli, also Magazine haben Sie fotografiert. Waren die zufrieden mit diesen nicht glamourösen Fotos, die Sie zurückgebracht haben?
Ja, teilweise. Oder es ist so, da war natürlich eine Zeit, also in der Schweiz gab es ja die Zeitschrift Pop, die wurde nachher zum Poprockium gewandelt. Und da war dann schon mal so die Geschichte von diesen Home-Stories. Also man wollte natürlich sehen, wie leben die. Und das gab dann schon eine Zeit. Bei mir war das eine Mischung. Sehr oft war ich ja mit einer Band dabei, da kamen die Zeitschriften zu mir und wollten dann Bilder von mir. Oder es gab auch Zeitschriften, die gesagt haben, du hättest du Lust, das ist eine Band, die Schallplattenfirma lädt dich ein, möchtest du da mitfahren? Also das war dann schon so ein Zwischendurch. Aber ich habe mich eigentlich nicht darum gekümmert, ob denen meine Bilder gefallen oder nicht. Wenn sie ihnen gefallen hat, konnten sie es kaufen und wenn nicht, war es mir auch wurscht. Also das war nicht mein, ich war nicht monetär, das hat mich nicht interessiert, sondern ich wollte wirklich meine Visionen, das, was ich gesehen, gespürt hatte, das wollte ich eigentlich auf dem Film festhalten.
Weil Sie zeigen ja die Stars, Sie zeigen diese unglaubliche Nähe, aber Sie zeigen ja auch so quasi das ganz Gewöhnliche. Sie zeigen schlechte Zähne, Sie zeigen sehr uncoole Posen zum Teil, Sie zeigen lächerliche Kombinationen von der Hardrock-Star, der auf dem bürgerlichen Sofa sitzt. Das ist eins von meinen Lieblingsbildern hier, Trevor Boulder von der Band
Uriah Heep,
genau, mit seiner kleinen Familie, die Gattin so im Strickpullover mit Rüschenkräkchen, also kleinbürgerlicher, biederer geht es eigentlich kaum. Uriah Heep sind das mit Free Me. Uriah Heep, das ist viel Pathos und viel Haar. Lange Mähnen, Schnurrbärte, Brusthaar, das aus engen Lederwesten quillt. Hannes Schmid zeigt die Kerls in ihren privaten Interieur. Beinahe könnten seine Fotos eine zeithistorische Studie über Tapetenmoden in Großbritannien bebildern.
Ja, aber das war die Realität. Und man muss sich natürlich jetzt diese 30 Jahre zurückversetzen. Also damals war das ja nicht so schlimm. Also damals war das ja auch die Rüschli-Bluse, die war ja auch Mode, oder? Und die Kinder, also das war halt England. Also die englischen Wohnungen aus dieser Schicht der Menschen in England, die sahen so aus. Aber das war ja für mich auch die Faszination. Also gerade jetzt Uriah Heep, die damals eine riesige Band waren. Ja, also wir hatten Luxuslimousinen, teilweise Rolls-Royce, wir haben in 5-Sterne-Hotels gewohnt, wir sind nur erste Klasse geflogen und dann ging man zu denen nach Hause und dann war es ungefähr so wie in Deutschland von Hamburg, München in den Ruhrpott. Ja, man ist da komplett abgestiegen. Aber das waren sie, also tief innen drin und die Musik kam ja auch von da, die sie gemacht haben. Die kam von ganz tief innen drin und ich glaube, das ist auch das, warum diese Musik heute noch so populär war. Die Musik war nicht aufgesetzt, es war ein Teil ihres Lebens, es waren ihre Gefühle, es war ihr Weg, es war auch ihr einziger Weg, um einen sozialen Aufstieg zu erreichen in der Gesellschaft. Und ich glaube, das hat sich da einfach wiedergespiegelt.
Wäre das heute noch möglich, diese berühmten Leute in diesen, ich sage jetzt trotzdem, verräterischen Posen zu fotografieren?
Ich kann das nicht ganz beurteilen. Ich glaube, wenn man jetzt sehr, sehr nah dran ist, also wenn man eben dieses Vertrauen hätte von irgendeinem Star, sicher ist das in diesem Umfang nicht mehr möglich. Das glaube ich nicht. Die Zeit hat sich verändert. Man fragt sich, gibt es diese Welt überhaupt noch? Also diese ehrliche Welt, diese Realität, ich glaube, das beginnt schon sehr früh, dass diese Welt eben von der Industrie, von den Medien einfach komplett inszeniert wird. Und man heute ist das Image ja eigentlich fast wichtiger wie die Musik. Also ich möchte das nicht abwertend nehmen, aber große Stars wie bei Madonna, diese Selbsterfindung, muss man sich fragen, liegt die wirklich in der Musik oder liegt die einfach in der visuellen Darstellung? Und sehr oft, wenn man das genau anschaut, ist es dann halt doch die visuelle Darstellung, die wieder irgendwo eine Verbindung zu der Gesellschaft sucht, also genau zu der Generation. Sie wird auch immer jünger und die ideologische Verbindung wird immer jünger. Und ich glaube, aus diesem Grund wäre es so wie damals nicht mehr möglich.
Aber muss man nicht auch sagen, dass diese berühmten Menschen einfach sehr naiv waren im Vergleich zu heute? Dass sie die Macht der Bilder noch gar nicht so erkannt hatten?
Ja, also ich sehe es bei meinen eigenen Kindern. Ja, mit 9 Jahren bewegen die sich im Internet und auf dem Computer und auf Visionen und ihre Wünsche, die sie haben. Boah, das hätten wir uns vermutlich damals schon mit 30 gar nicht irgendwie gewünscht. Also es ist schon so, die Welt hat sich sehr, sehr, sehr verändert. Und das ist richtig. Wenn Sie das Bild nehmen von Depeche Mode, das war Ihr erstes Konzert, das war 2 Minuten vor dem Auftritt. Ich meine, in der Schweizer Sprache würde ich sagen, die hatten die Hosen gestrichen voll, weil für sie war das wahnsinnig. Und diese kind of Nervosität, diese Schüchternheit, diese Naivität, das sieht man in diesem Bild sehr, sehr speziell. Und wenn man denkt, was das heute für Superstars sind, ist das schon ein ganz großer Sprung von damals zu heute.
Also die Leute waren auch noch nicht so abgebrüht wie heute?
Überhaupt nicht, weil man hatte ja auch nicht diese Medienpräsenz. Also wenn zum Beispiel damals eine der wichtigsten Zeitschriften in Europa, das war die Bravo. Und die Bravo hatte die Macht, einen Künstler zu machen. Das hat sich in den 80er Jahren gezeigt, mit Boney M., mit Genghis Khan. Das waren Bands, die ja eigentlich gar kein Wissen brauchten, wie zu singen, zu spielen. Das wurde von einer Person, von Frank Farian, wurde das alles instrumentiert, gesungen, arrangiert. Aber der Kult wurde gemacht durch diese Zeitschrift. Und auch Pop Rocky damals hatte natürlich eine Riesenmacht, Bands zu machen. Und das ist heute auch nicht mehr so. Heute ist MTV, also die bewegten Medien sind natürlich viel wichtiger geworden wie die Zeitschriften.
Ja. Genau. Wie schauen Sie sich denn die Fotos der Singenden und ja dieser ganzen Pop-Berühmtheiten von heute an?
Eigentlich nicht groß, weil, also wie gesagt, das hat sich ja nicht verändert. Ich bin ja dann 1984, bin ich ja umgestiegen eigentlich. Also für mich war es einfach so, ich hatte nach 8 Jahren festgestellt, jetzt habe ich alles, was ich wollte. Und alles, was ich jetzt machen würde, das ist eine Repetition. Das brauche ich nicht mehr. Es hat sich ja auch gerade 1984, 85 die Musikindustrie sehr, sehr verändert. Das große Geld blieb aus. Die großen Musikfilme waren vorher. Es sind diese kleinen Labels gekommen. Da kam auch schon damals, langsam kam natürlich die moderne Elektronik dazu. Die Technologien kamen dazu. Das Internet kam dazu. Und diese Landschaft, die hatte sich verändert. Das war auch das Ende dieser Gigantenbands, Pink Floyd und so weiter mit ihren riesigen Tours. Das ist in einem späteren Zeitpunkt nochmal gekommen, dann mit Rolling Stones. Aber heute, ich höre Musik, aber mich interessiert das eigentlich genauso wenig.
Image-Ebene ist Ihnen nicht so?
Nein, interessiert mich gar nicht, weil ich habe mich natürlich verändert, ich bin weitergegangen, ich schaue auch nicht zurück in diesem Punkt. Und ja, wie gesagt, mich interessiert das eigentlich nicht groß.
Weil die Fotos von Popstars, die haben ja immer noch einen großen Stellenwert, trotz oder neben den ganzen elektronischen Medien. Und es gibt Homepages, wo quasi das Paparazzitum Urstände feiert. Also jeder kann da quasi Paparazzi sein, kann irgendwie ein Star, ein Starlet in Hollywood oder wo auch immer mal schnell ablichten und das dann da groß auf die Seite stellen, bekommt ein bisschen Geld dafür. Ihre Bilder zeigen genau das, was diese Leute alle krampfhaft suchen. Eine Nähe, den Star als Alltagswesen, Tun die Ihnen manchmal leid, wenn Sie das heute so beobachten?
Nein, ich glaube gar nicht. Es ist einfach eine andere Zeit. Ich meine, wenn wir damals ein Handy gehabt hätten mit einer Kamera, hätte vieles auch anders ausgeschaut. Also ich glaube, die Fotografie hat sich generell sehr, sehr verändert. Digitale Fotografie ist eine Massenware geworden. Es kann jeder fotografieren. Früher brauchte man doch wenigstens ein bisschen eine Ahnung, ja, wie lege ich einen Film ein oder wie belichte ich den. Und es gab damals schon große Unterschiede zwischen, sage ich, dem sogenannten Amateur und dem Profi, wovon ich immer verfechtet habe, dass der einzige Unterschied liegt darin, dass der Profi Bilder abliefern muss, die bestellt werden. Das muss irgendetwas ein Niveau haben. Der Amateur kann genauso ein gutes Bild machen wie der Profi. Aber heute ist das gegenstandslos mit der digitalen Fotografie. Also man kann so viel abdrücken, wie man will. Man kann Tausende machen, die nachher wieder wegwerfen, wieder löschen, wieder neu fotografieren. Und ich glaube, dieses Schnelle hat auch seinen Reiz. Ich finde es auch schön, dass man halt mal hier, mal dort ganz schnell ein Foto machen kann, Knöpfchen drücken und dann schickt man es all seinen Freunden. Das ist eine Welt, die man nicht vergleichen kann mit dieser Art von Fotografie und von damals.
Jetzt erleben Ihre Fotos jetzt im Moment ein Revival, das in einem ganz anderen Kontext stattfindet. Wir hatten gesprochen über die Rockmagazine, die zum Teil glücklich waren, zum Teil aber auch weniger glücklich mit Ihren Fotos. Sie hatten zum Glück die Unabhängigkeit, dass Sie nicht so darauf angewiesen waren. Jetzt kommt das alles im Kunstkontext noch einmal. Wie erleben Sie das?
Es ist sehr spannend für mich. Also ich habe, wenn man jetzt meine Geschichte anschaut in der Fotografie, hatte ich einen ganz klaren Weg. Also für mich war es eigentlich nie der Auftrag, ja, manchmal hatte ich Aufträge, aber für mich war immer diese Vision wichtig. Ich wollte meinen eigenen Weg gehen und das ist eigentlich schon eine künstlerische Handlung, ja, in der Art und Weise, wie ich das alles angegangen bin. Und ich glaube schon, dass man diese Festigkeit braucht, um diesen Weg zu gehen. Das ist schon wichtig.
Sie haben ja mal gesagt, dass Ihr künstlerisches Prinzip quasi die Reduktion ist. Das sieht man dann vor allem auch bei Ihren Modearbeiten oder bei den Arbeiten für die Tabakindustrie zum Beispiel, also der Marlboro Man, den Sie ja ikonografisch geprägt haben. Da ist das natürlich im Zentrum. Wenn Sie jetzt auf die Rockstar-Fotos zurückschauen, sehen Sie das da auch schon, so dieser Wille zur Reduktion, zur Klarheit?
Es gibt Ansätze. Man muss einfach unterscheiden. Hier in diesen 8 Jahren war ich bedingt in der Lage zu inszenieren. Also ich musste warten, bis ich diesen Moment immer wieder selber inszeniert hatte. Es gibt ja sehr viele Bilder, die auf ganz, ganz neutrale Hintergründe gemacht worden sind. Weil da habe ich schon gespürt, dass immer dieses ganze Rundherum zwar eine Geschichte erzählt, aber eigentlich diese Art und Weise der Darstellung, wie ich die Künstler darstellen wollte, auch hinderlich ist. Das war dann auch ein Grund, warum ich gewechselt habe. Ich wollte irgendwo hin, wo ich inszenieren kann, und zwar von Anfang, von der Idee über die Ausführung bis zum fertigen Bild. Und diesen Weg habe ich in der Mode gemacht. In der Mode konnte ich inszenieren. Ich konnte sagen, jetzt gehe ich nach Sibirien und in Sibirien spanne ich einen schwarzen Hintergrund auf und fotografiere meine Mädels vor dem schwarzen Hintergrund in Sibirien, dass gar keiner Sibirien sieht. Also das war natürlich dann mein Anfang in der totalen Inszenierung. Und das war schon ein sehr großes Bedürfnis von mir. I paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go home.
Queen sind das mit We Are the Champions. Freddie Mercury, der Leadsänger der Band, ist in Hannes Schmieds Fotobuch mehrfach vertreten. Sein Gesicht sieht man nie. So wie ihm geht es den meisten Rockstars bei Hannes Schmied. Den Pomp hat dieser Fotograf konsequent vermieden und damit für unsere Augen 30 Jahre später Zeitdokumente geschaffen, in denen auch das eigene Leben immer wieder aufblitzt.
Franziska Bethke. Hannes Schmieds Fotobuch Rockstars ist in der Edition Patrick Frey in Zürich erschienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.